Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Die Situation im Nahen Osten kann jederzeit eskalieren. Das ist die traurige Realität des Nahostkonflikts schon so lange. An diesem Wochenende hat die Hamas das Ganze eskaliert. 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg mit einem Angriff, der gewalttätigste seit Jahrzehnten war, mit hunderten Toten, tausenden verletzten Menschen und Geiselnahmen. Und der Hamas wird, wie im Prinzip ja allen, die das, wie wir beobachten, klar gewesen sein, dass Israel darauf natürlich reagieren wird. Julio Segador berichtet.
Es werden bittere Stunden für die Menschen im Gazastreifen, eine Situation, die durch den mörderischen Angriff der Hamas auf Israel heraufbeschworen wurde. Nachdem am Mittag Israel die Ortschaften rund um den Grenzzaun von feindlichen Kämpfern befreien konnte, hat die Armee den Küstenstreifen mit schwer bewaffneten Soldaten und schwerem Militärgerät umstellt. Und Verteidigungsminister Yoav Gallant lässt an der Entschlossenheit Israels keinen Zweifel. Gaza wird vollständig abgeriegelt. Es wird weder Strom noch Lebensmittel oder Treibstoff nach Gaza geliefert. Wir kämpfen gegen barbarische Terroristen und werden entsprechend reagieren. Am Mittag und Nachmittag gab es erneut starken Beschuss aus dem Gazastreifen, auch auf Städte wie Jerusalem und Tel Aviv. Die meisten Raketen konnten durch das Abwehrsystem Iron Dome abgefangen werden, nicht so in Ashdod und Ashkelon, Städte, die südlich von Tel Aviv liegen. Hier wurden zwei Personen durch den Raketenbeschuss schwer verletzt. Weiter ungeklärt ist das Schicksal der Geiseln, die von den Terroristen aus Israel in den Gazastreifen verschleppt wurden. Gestern hatte der Islamische Dschihad die Zahl seiner Geiseln mit etwa 30 angegeben. Inzwischen hat sich Abu Marzouk geäußert, ein Mitglied der Führungsriege der Hamas. Wir setzen alle notwendigen Maßnahmen um die Gefangenen zu schützen, und wir behandeln sie nach unseren ethischen Maßstäben. Aber wie viele Geiseln haben sie, fragt der Journalist. Die Zahl wurde noch nicht gezählt, aber es sind wohl mehr als 100. Am Nachmittag gab es da Meldungen, dass an der Nordgrenze zum Libanon mehrere Hisbollah-Kämpfer auf israelisches Staatsgebiet gelangt waren. Binnen kurzer Zeit wurden diese nach Angaben des israelischen Militärs jedoch ausgeschaltet. Am Ende zeigte sich, es waren Palästinenser, die Grenze passiert hatten. Dennoch, die Angst vor einer zweiten Front im Norden des Landes bleibt. Der frühere Regierungsberater Alon Eviatar bleibt skeptisch. Die Naht zwischen einer stabilen bzw. angespannten Situation und einer Eskalation an der nördlichen Front ist sehr dünn. Das würde uns in eine ganz andere Situation bringen. Man kann mit Vorsicht sagen, dass je mehr sich die Situation im Gazastreifen zuspitzen wird, zum Beispiel durch israelische Bodentruppen in den Gazastreifen, desto relevanter wird die nördliche Front. Heißt im Klartext, je stärker die Hamas in Gaza unter Druck gerät, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Norden Israels zu einem zweiten Kriegsschauplatz werden könnte. Den Menschen in Israel ist das bewusst. Das soziale und gesellschaftliche Leben wurde heruntergedimmt. Öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten haben geschlossen, ebenso viele Restaurants und Geschäfte. Die Straßen sind deutlich weniger befahren, die Menschen in den Zügen leiser als sonst. Der Angriff der Hamas hat schon jetzt tiefe Narben auf den Seelen der Menschen in Israel hinterlassen.
Und eine Sorge, wie Julio Segador da gerade berichtet hat, ist, ja, dass neben dem Gazastreifen eben der Libanon im Norden Israels, also die Hisbollah, dort zu einer zweiten Front für Israel wird. Erste Angriffe hat Israel wohl mit Hubschraubern schon in den Libanon geflogen. Aber wie weit droht sich das auszuweiten auf die gesamte Region möglicherweise? Darüber habe ich vor wenigen Minuten mit Muriel Asseburg gesprochen, der Nahe Osten, ihr Thema bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag.
Ja, hallo.
Das Ausmaß dieses Angriffs der Hamas, das hat Israel aller Erfahrungen der letzten Jahre zum Trotz überrascht am Wochenende. Dann ist Israel zu Gegenangriffen übergegangen, hat angekündigt, den Gazastreifen abzuriegeln. Das sind Muster, die wir schon kennen. Ist trotzdem diesmal die Gefahr einer Ausweitung dieses Konflikts auf die Region größer?
Also ich würde sagen, was wir jetzt am Samstag gesehen haben, entspricht nicht dem bekannten Muster. Es war tatsächlich eine ganz neue Qualität, wenn man in so einem Zusammenhang von Qualität sprechen will. Ja, die Infiltration von wahrscheinlich Tausenden von Hamas-Kämpfern und Kämpfern vom islamischen Dschihad nach Israel hinein, die abscheulichen Massaker, die begangen worden sind, die Geiselnahmen, Also ein Angriff und Terror in diesem Ausmaße hat Israel tatsächlich so noch nicht erlebt. Mhm. Und direkt damit hat natürlich auch zu tun, dass wir ein extrem hohes Risiko regionaler Eskalation jetzt haben. Mhm.
Wovon genau hängt das ab? Also das, was Sie beschrieben haben, führt, sagen Sie, zu einem höheren Risiko, weil die Antwort von Israel dementsprechend größer sein wird, weil dann vielleicht die Gefahr größer ist, dass sich andere einmischen. Wovon hängt das jetzt gerade ab?
Ja, für Israel stehen ja jetzt verschiedene Ziele in einem Spannungsverhältnis. Das erste Ziel ist, die Geiseln unbeschadet frei zu bekommen, die Hamas und andere genommen haben. Das zweite Ziel ist, im Süden Sicherheit zu schaffen und dafür zu sorgen, dass es nicht zu weiteren Infiltrationen kommt. Und das dritte Ziel ist die Vergeltung und die Wiederherstellung von Abschreckung. Und das geht über das Maß der letzten Kriege und kriegerischen Auseinandersetzungen sehr weit hinaus. Das Ansinnen, Hamas tatsächlich einen entscheidenden Schlag zu versetzen. Mhm. Und das genau Letzteres kann natürlich dazu führen, dass wir eine Ausweitung sehen in die Westbank, nach Ostjerusalem und kann dazu führen, dass wir eine Ausweitung sehen Richtung Libanon, also Hezbollah und auch verbündete militante Gruppierungen in Syrien.
Mhm. Wovon hängt ab, ob sich die zum Beispiel Hezbollah, ob sich damit im Prinzip der Libanon in diesen Konflikt hineinbegibt?
Darüber können wir nur spekulieren. Ja, das Skript ist nicht ganz klar, von was es abhängt. Ich denke, das Risiko einer Bodenoperation im Gazastreifen hängt nicht nur damit zusammen, dass das zu besonders großen Verlusten an israelischen Soldaten führen würde, sondern auch, dass dann das Risiko steigt, dass andere Kräfte eben eine neue Front, eine zweite Front oder eine dritte Front eröffnen.
Hm. Schon jetzt hat Benjamin Netanyahu gesagt, unsere Antwort wird den Nahen Osten verändern. Wenn ich Sie höre, dann wird es zumindest eben, wie Sie sagen, weil das Risiko einer Ausweitung da ist, natürlich irgendwie erstmal für Wochen die ganze Situation zum Schlimmen verändern. Aber wie wird es darüber hinaus den Nahen Osten verändern? Also was kann er damit meinen?
Ich möchte da eigentlich ungern so viel drüber spekulieren, was er meint. Ich denke, die Intention ist klar zu machen, dass die Vergeltung, die jetzt erfolgen wird, tatsächlich sehr, sehr stark sein wird und dass es darum geht, nicht wieder zurückzugehen zu dem Status quo ante vom 5. Oktober 2023. Mhm. Also insbesondere dieses Gleichgewicht, die quasi Abmachungen, die zwischen Israel und der Hamas bestanden haben, und den Ansatz, den das israelische Militär eigentlich über die letzten Jahre immer hatte, einerseits Abriegelung des Gazastreifens, andererseits alle paar Jahre, wie israelische Sicherheitsexperten das ausdrücken, den Rasen, das Gras zu mähen, das wird nicht mehr der Ansatz sein.
Jetzt war Israel ja aber eigentlich gerade an einem Punkt, zum Beispiel historischer Annäherungen mit Saudi-Arabien. Das heißt, das scheint so in eine Situation hineinzukommen, in der man eigentlich einen anderen Weg gegangen ist. Ist vielleicht auch das ein Grund für diesen Zeitpunkt dieses Angriffs der Hamas, der vielleicht mit so ganz vielen Sachen zusammenhängen kann, auch 50 Jahre Yom Kippur-Krieg, da kommt vielleicht eine Menge zusammen. Aber ist auch das ein Grund, da zu sagen, wir bringen das jetzt alles nochmal ins Chaos?
Das ist sicher ein Element da drin und das Ansinnen, denke ich, dürfte auch erfolgreich sein, zumindest diese Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien deutlich zu erschweren und insbesondere, wenn tatsächlich die Gewalt jetzt in der Region weiter eskaliert, dann dürfte auf absehbare Zeit diese Annäherung keine weiteren Fortschritte machen. Und das wäre dann tatsächlich ein Erfolg der Hamas.
Das wäre ein Erfolg, dann ist das vielleicht einer der Zwecke. Trotzdem habe ich mich gefragt, Die Reaktion Israels, die muss ja auch der Hamas klar gewesen sein. Das heißt, die Bombardierung, aber auch die Blockade des Gazastreifens. Das alles wird ja auch Menschen im Gazastreifen treffen, die vielleicht jetzt nicht im Kern innerhalb der Hamas sind. Das heißt, irgendwann ist da vielleicht ja auch eine Menge an Menschen da, eine kritische Masse erreicht, die sagt, warum macht ihr das eigentlich, wenn am Ende wir davon leiden? Also ist das vielleicht von der Hamas auch etwas, womit sie sich selber schaden könnte?
Das ist sicher so, dass es viele Leute gibt im Gazastreifen und insgesamt in den palästinensischen Gebieten, die wissen, dass sie leiden werden unter den Vergeltungsschlägen der israelischen Armee und anderen Maßnahmen, die Israel verhängen wird. Gleichzeitig macht sich Hamas die Stimmung in der palästinensischen Bevölkerung auch zu eigen oder agiert auf Basis dieser Stimmung. Und diese Stimmung ist eine ganz massiven Frustration und Perspektivlosigkeit, die dazu führt, dass immer mehr Menschen in den palästinensischen Gebieten bewaffneten Widerstand, bewaffneten Kampf unterstützen und sehr stark der ganze Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern durch ein Prisma als Nullsummenspiel wahrgenommen wird. Und auf dieser Basis agiert Hamas und macht sich damit zum zur offensiven Kraft und setzt auch einen Kontrapunkt zur palästinensischen Autonomiebehörde, die im Großteil der palästinensischen Bevölkerung eben als Erfüllungsgehilfin der israelischen Besatzung wahrgenommen wird. Also diese Komponente, denke ich, ist auch wichtig. Es geht auch um den innerpalästinensischen Machtkampf.
Muriel Asseburg sagt das, der Nahe Osten, ihr Thema bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne, Herr Stucke.